BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Wie bereits angekündigt, Thema heute der Cum-Ex-Skandal. Wieso bringe ich das Thema erneut? Nun, zum einen, weil der Cum-Ex-Skandal bis heute noch nicht richtig aufgearbeitet wurde und zum anderen, weil es nicht nur Deutschland so ergeht, dass dem Staat ein erheblicher finanzieller Schaden zugefügt wurde. Vorletzte Woche erging nämlich in Großbritannien, in London, ein Urteil. Und zwar ein Urteil, bei dem der Staat Dänemark eine heftige Niederlage erlitten hat. Die Klage der Dänen auf die Erstattung von zu Unrecht erschlichenen Steuererstattungen wurde abgewiesen, weil der Richter den dänischen Behörden mangelhafte Prüfung der Auszahlungen und damit faktisch eine erhebliche Mitschuld attestierte. Und genau dasselbe kann man auch von Deutschland sagen. Mich erinnerte das an das Bild eines Hühnerstalles, bei dem die Tür wissentlich offen gelassen wird. Und dieses Bild hat Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, in Folge 68 an dieser Stelle mit Blick auf den Cum-Ex-Skandal verwendet. Grund genug für mich, die heutige Ausgabe von BTO Refresh diesem Gespräch zu widmen. Hochaktuell, hochrelevant, fangen wir also an.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Vor zwei Wochen berichtete die Financial Times unter der Schlagzeile Denmark faces 400 million pound legal bill after failed pursuit of hedge fund trader folgendes.
Dänemark steht nach einer verlorenen Steuerbetrugsverhandlung in London vor einer der höchsten Anwaltskosten in der englischen Rechtsgeschichte in Höhe von mehreren hundert Millionen Pfund. Die dänische Steuerbehörde muss den Großteil der Kosten aus dem gescheiterten Cum-Ex-Prozess tragen. Laut Gerichtsakten belaufen sich diese auf schätzungsweise 400 Millionen Pfund. Der High Court urteilte letzten Monat, dass die dänische Steuerbehörde ihren Fall nicht beweisen konnte, dass die Angeklagten Dänemark im Rahmen eines Dividendensteuererstattungsmodells um rund 1,4 Milliarden Pfund betrogen hatten. Dänemark, Deutschland, Italien und Frankreich gehören zu den europäischen Ländern, die am stärksten vom Cum-Ex-Skandal betroffen sind. Dabei wurden Regierungen angeblich dazu verleitet, Milliarden von Euro an Dividendensteuern zurückzuerstatten, die nie gezahlt worden waren.
Noch kurz zur Erinnerung, um was es geht. Es handelt sich um Aktiengeschäfte, die sich am Tag der Dividendenausschüttung sowie kurz davor und kurz danach abspielen. Davor sagt man immer Cum, weil da haben die Aktien noch ein Anrecht auf die Dividende und danach Ex, im Prinzip, wenn die Dividende bereits gezahlt wurde. Die Dividende, auch das noch kurz zur Erläuterung, ist für die Investoren die Beteiligung am Gewinn des Konzerns, dessen Aktien sie halten, und diese Dividende wird beispielsweise in Deutschland mit 25% versteuert. Und jetzt geht es darum, dass man sich diese Steuer spart und nicht nur das, sondern es geht darum, sich diese Steuer mehrfach vom Staat erstatten zu lassen, obwohl sie gar nicht gezahlt wurde. Und wie macht man das? Also, wir haben drei verschiedene Investoren. Nennen wir sie A, B und C. A besitzt Aktien eines Unternehmens, sagen wir mal im Wert von 2 Millionen Euro. Einen Tag vor Dividendenausschüttung kauft auch C Aktien des gleichen Unternehmens, und zwar ebenfalls zu 2 Millionen Euro. Er kauft diese Aktien B ab. Und jetzt kommt der Clou. B besitzt diese Aktien jedoch noch gar nicht. Das nennt man Leerverkauf. Ich verkaufe etwas, was ich noch gar nicht habe. Nun kommt der Tag der Dividendenzahlung. Das Unternehmen schüttet die Dividende an die Aktionäre aus. Nehmen wir mal an, es sind 100.000 Euro für den Aktionär A. Davon erhält er jedoch nur 75%. Die restlichen 25.000 Euro gehen als Kapitalertragssteuer an den Staat. A bekommt dafür eine Steuerbescheinigung. Abzüglich der Dividende sind die Aktien nun nur noch 1,9 Millionen Euro wert. Das ist diese Ex-Situation. Tags darauf, also Ex, verkauft A seine Aktien an B. Wir erinnern uns, B hatte zuvor Aktien verkauft, die er gar nicht hatte. Die beschafft er sich jetzt also. B bezahlt den Kauf mit dem Geld, das er bereits erhalten hat von C. Dann gibt B die Aktien, die er nun hat, direkt an C weiter, weil der C ja darauf wartet, er hat sie ja bereits vorher verkauft und bekommt dafür 2 Millionen Euro. Das heißt, C bekommt von B 75.000 Euro dazu und erhält eine Steuerbescheinigung in Höhe von 25.000 Euro. Nochmal zum Erklären. Die Aktie ist jetzt nur 1,9 Millionen wert, weil 100.000 Dividende geflossen ist. 75.000 hat A bekommen, 25.000 sind in den Staat geflossen. Jetzt bekommt C die Aktien, für die er 2 Millionen zahlt, die 1,9 Millionen wert sind, weil die 100.000 Dividende weg sind, plus die 75.000, plus eine Steuerbescheinigung in Höhe von 25.000 Euro, die natürlich eigentlich nicht zutreffend ist, denn er hat ja keine Steuern gezahlt, B. Nun verkauft C die Aktien wieder zurück an A. Das heißt, alles ist so wie vorher. A hält wieder die Aktien, die anderen haben im Prinzip nur Geldflüsse gehabt. Aber mehrere Steuerbescheinigungen liegen vor, denn der Staat hat nur einmal Steuern bekommen von A. Nun fordern aber A und C beide die Steuer zurück. A, weil die Aktie zum Zeitpunkt besaß und C, weil er sie zum Zeitpunkt eigentlich schon gekauft hatte, von dem Leerverkäufer B, aber noch nicht bekommen hatte. Nun gehen beide zum Staat und sagen, wir holen uns die Steuern zurück. Und zwar insgesamt 50.000 Euro. Und diese 50.000 Euro können sich dann die drei Investoren, wenn man sie Investoren nennen möchte, teilen. Das ist die einfache Erklärung. Und das wurde getan tausendfach, millionenfach, mit deutlich höheren Beträgen. Es ist unstrittig, dass dem deutschen Staat durch dieses Vorgehen ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist. Viele Staaten versuchen nun, das Geld zurückzubekommen. Und die Dänen, wir haben schon gehört, hatten im konkreten Fall Pech. Das Gericht ließ sich nicht davon überzeugen, im Sinne der Dänen zu urteilen.
Richter Andrew Baker befand, dass die Behörde, obwohl einige Angeklagte in verschiedener Hinsicht unredlich gehandelt hatten, ihren Fall letztlich nicht beweisen konnte. Die Kontrollmechanismen der dänischen Behörde zur Prüfung und Auszahlung von Dividendensteuererstattungen seien so mangelhaft, dass sie praktisch nicht existent sind, urteilte der Richter.
Der Richter hält also fest, dass in Dänemark die Kontrollmechanismen praktisch nicht existent waren. Und da musste ich an mein Gespräch zum Thema Cum-Ex denken, welches ich vor Jahren bereits geführt habe, mit Gerhard Schick, dem Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Das war in Folge 68. Höchste Zeit also für ein BTO-Refresh.
Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, YFood und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
Bevor wir zum BTO Refresh mit Gerhard Schick kommen, noch dieser Hinweis für alle Hörer, die schon länger mit einem Handelsblatt-Abo liebäugeln. Zurzeit gibt es befristet bis zum 8. Dezember ein Aktionsangebot. Jetzt können Sie für 12 Monate mit 50% Rabatt das Handelsblatt gedruckt oder digital abonnieren. Mehr Informationen unter handelsblatt.com/podcast50 und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem BTO Refresh mit Gerhard Schick.
Dr. Gerhard Schick ist promovierter Volkswirt und geschäftsführender Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Zuvor saß er 13 Jahre lang für die Grünen im Deutschen Bundestag, wo er sich als finanzpolitischer Sprecher über Parteigrenzen hinweg Respekt verschaffte. Bekannt wurde er vor allem als unermüdlicher Aufklärer des massiven Cum-Ex-Steuerskandals. In einem bemerkenswerten Schritt legte er 2018 sein Mandat nieder, um die Seiten zu wechseln und wirkungsvoller von außen agieren zu können. Heute versteht er sich mit seiner Organisation als das Gegengewicht zur mächtigen Finanzlobby in Berlin und in Brüssel. Ist ein Experte, der die tiefen Strukturen des Finanzsystems nicht nur analysiert, sondern sie grundlegend reformieren will.
Ja, lieber Herr Schick, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können, vor allem deshalb, weil wir ja ein gemeinsames Anliegen haben. Wir wollen ja, glaube ich, den Deutschen ein bisschen mehr Kenntnis vermitteln beim Thema Finanzen und Geldanlage.
So ist es. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Jetzt sind Sie ja lange Zeit in der Politik tätig gewesen. Das ist ein lukrativer Job als Bundestagsabgeordneter, wenn ich es mal sagen darf. Für die meisten Bürger ist es zumindest so. Was hat Sie denn bewogen, die Politik an den Nagel zu hängen und zu sagen, Sie machen etwas anderes, Sie machen was Gemeinnütziges?
Der entscheidende Punkt war diese 10. Jahreszeit der Lehman-Pleite, wo wir eben, war ja nicht nur ich, die der Finanzwende allein gegründet habe, sondern ein ganzer Kreis von Leuten sich überlegt hat, 10 Jahre nach dieser Riesenbankenkrise, wo es große Versprechungen gab, den Finanzmarkt neu aufzustellen, warum ist es eigentlich so wenig gelungen, das zu tun? Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig viel Gesetze verabschiedet, mit vielen, vielen Buchstaben drin. Aber im Kern sind die Geschäftsmodelle und die Probleme unverändert geblieben. Und ich finde, wenn man das erkennt, dann ist es richtig, einen neuen Anlauf zu nehmen und nicht einfach stupide in dieselbe Richtung weiterzulaufen.
Würde ich halt jetzt sagen, naja gut, es war ein amerikanisches Thema. Die hatten durchaus auch von der Notenbank befeuerte Blase am Immobilienmarkt. Die ist geplatzt. Einige hatten das übertrieben. Lehman Brothers war einer, aber nicht die einzigsten, hat man pleite gehen lassen. Und da gab es eben diese Konkurswelle, beziehungsweise dann die Finanzkrise. Aber wieso würden Sie jetzt sagen, naja, Deutschland hat genau diese Themen auch gemacht? Weil wir sagen, Deutschland ist doch eigentlich, sagen wir doch immer, grundsolide.
Also wenn man sich die Landesbanken anschaut, dann hat der deutsche Steuerzahler über 30 Milliarden Euro aufgewendet, um die Landesbanken in dieser Bankenkrise zu retten. Und die letzte Rettung fand noch im Winter 2019 statt bei der NordLB. Das Bankenretten im Landesbankensektor hat einfach nicht aufgehört und es gab keine Kraft, um sich mal der Struktur zu widmen und zu sagen, wir ziehen die Konsequenzen daraus, dass eine Landesbank nach der anderen gegen die Wand gefahren wurde und stellen diesen öffentlichen Bankensektor neu auf, sondern anscheinend ist man immer noch bereit, Milliarden von Steuergeldern da reinzustecken. Ich bin da nicht bereit dazu und deswegen meine ich, dass es jetzt sinnvoll ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger mehr engagieren, um solche Sachen zu verhindern. Mal ein zweites Beispiel. Ein wichtiger Erkenntnis in der Finanzkrise von 2008, 2009 war, dass es im Bereich Wirtschaftsprüfung Probleme gibt und häufig Testate gegeben werden für Unternehmen, die kurz danach hops gehen. Und dann gab es den Versuch, das Wirtschaftsprüferwesen neu aufzustellen von dem EU-Kommissar Michel Barnier in den Jahren 2010, 2011. Und diese Reform ist sowas von verwässert worden, aufgrund des Gegendruckes aus der Wirtschaftsprüfer-Community, insbesondere den vier großen Unternehmen. Und jetzt stellen wir bei Wirecard wieder fest, dass ein Unternehmen ein Testat bekommen hat, was es nie hätte bekommen dürfen. Das ist das Ärgerliche an den Finanzmarktskandalen, dass in dem Moment, wo er da ist, der Schrei groß ist, es muss sich was tun, es muss sich was ändern. Letztlich die Konsequenzen nicht gezogen werden, sodass wir beim nächsten Skandal wieder feststellen, es sind eigentlich dieselben Probleme immer noch da. Und so könnte man das jetzt an anderen Themen auch durchdeklinieren. Nehmen Sie die Eigenkapitalquote von Banken. Da ist natürlich ein enormer politischer Aufwand betrieben worden, sodass wir jetzt im Durchschnitt bei etwa 4% liegen, Eigenkapital in den Bankbilanzen. Das ist im Verhältnis zu dem, was nötig wäre, um den Steuerzahler wirklich davor zu schützen, dass er wieder Geld in Bankenrettungen pumpen muss, einfach zu wenig. Und wir sind gestartet bei dem Punkt, warum braucht es einen neuen Anlauf und eine neue Strategie, wenn man für Verbesserungen am Finanzmarkt sorgen will? Ich habe über 13 Jahre als Bundestagsabgeordneter zusehen müssen, wie über 30 Milliarden Steuergelder in die Rettung von fehlerhaften Strukturen am deutschen Finanzmarkt, nämlich bei den Landesbanken, reingesteckt worden sind. Ich habe da jedes Mal dagegen protestiert und mich dagegen gewandt. Aber angesichts der Macht der Sparkassenverbände und der Interessenlage der Landespolitiker, da irgendwie ihre Spielbank zu haben, ist es nicht gelungen, eine wirkliche Neuaufstellung des öffentlich-rechtlichen Bankensektors durchzusetzen. Und das, obwohl ein Institut nach dem anderen mit kriminellen Geschäften, mit waghalsigen Spekulationen jenseits seines eigenen Mandats unterwegs gewesen ist. So, meine Konsequenz war zu sagen, will ich denn jetzt noch weitere 10 Jahre mich immer da aufregen? Oder schaffen wir es, ein Bündnis von Bürgerinnen und Bürgern und Experten und Expertinnen zu bilden, was die Schlagkraft hinkriegt, dass wir in Zukunft bei solchen Aktivitäten wirklich gegenhalten können und es auch gemeinsam verhindern können.
Das heißt, was Sie sagen, Sie möchten im Prinzip, wenn das nächste Mal Gesetze vorliegen, Gesetzesvorhaben da sind, möchten Sie im Prinzip eine Lobbyismus-Gegenkraft haben, dass quasi Ihre Ex-Kollegen nicht einseitig von den Interessensvertretern des Bankensektors bearbeitet werden, sondern eben auch eine Gegenmeinung hören. Ist das im Prinzip das, was Finanzwende beabsichtigt?
Genau so ist es. Und ich nehme nochmal das Beispiel NordLB. Das Landesparlament in Niedersachsen hat noch nicht mal eine Anhörung dazu gemacht. Das wurde durchgewunken. Es war wahrscheinlich die finanziell wichtigste Entscheidung der Legislaturperiode. Und das ist einfach so durchgewunken worden nach irgendwelchen nicht besonders transparenten Verhandlungen zwischen den beiden Landesregierungen, die beteiligt waren, und den Sparkassenverbänden unter Mitwirkung natürlich Europäischer Kommission. Und wo war denn das Interesse der Bürger und Bürgerinnen zu hören, die vielleicht keine Lust haben, dass ihr mühsam erarbeitetes Geld in solche Strukturen fließt? Denn die NordLB war ja davor schon mal gerettet worden und dann hat man gesagt, wie ist es gut aufgestellt worden. Die hatte ja schon mal ein zusätzliches Kapital. Und diese endlose Rettung von Landesbanken ohne wirkliches Geschäftsmodell ist eines der Ärgernisse, was wir nicht bei den US-Amerikanern abladen können, sondern wo wir vor der eigenen Haustür in Deutschland kehren müssen. Und das habe ich mir vorgenommen, mit einigen Mitstreitern zu machen.
Ich würde natürlich ein bisschen darauf aufsetzen wollen und würde sagen, naja, es gibt ja böse Stimmen, die sagen im Zusammenhang mit diesem ganzen Cum-Ex-Skandal, Sie waren ja im Untersuchungsausschuss, dass es ja nichts anderes war als eine heimliche Sanierungshilfe für die Banken. Weil ich meine, wir erinnern uns dran, da wurden ja Milliarden sozusagen dem Staat vorenthalten. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, eine Landesbank, was nützt es? Natürlich ist es schon so, wenn Geld in NRW bleibt, nicht am Körperschaftsteueraufkommen, hätte der Bund die Hälfte bekommen. Wenn die WestLB sich das Geld quasi erschleicht, dann ist 100% des Ertrages in NRW geblieben, nicht nur 50%. Ich meine, ist das so oder ist es jetzt völlig unzulässig, in diese Richtung überhaupt zu denken?
Ich habe die These, dass man deswegen von staatlicher Seite alle möglichen Hinweise auf Cum-Ex ignoriert hat und schlechte Gesetze gemacht hat, dass das alles damit zu tun hat, dass man letztlich den Banken gute Einnahmen sichern wollte, zulasten des Staates, die aber nicht als offizielle Bankenrettung laufen. Ich habe diese These präsent gehabt beim Untersuchungsausschuss. Ich habe alle Unterlagen, die ich gelesen habe, auf diese These hin auch durchgelesen und ich habe keinen Beleg dafür gefunden. Sondern die Belege, die ich gefunden habe, war eine Bankenaufsichtsbehörde, die sich überhaupt nicht dafür interessiert, wenn kriminelle Geschäfte im deutschen Finanzmarkt laufen, sondern gesagt hat, Steuer, das interessiert uns nicht. Mhm. Ich habe gefunden, Behörden, die Whistleblower nicht nur ignorieren, sondern bei ihrem Arbeitgeber verpfeifen. Ich habe gefunden, ein Bundeszentralamt für Steuern, was überhaupt nicht kapiert, was gerade steuerpolitisch irgendwie im Finanzministerium läuft. Und so habe ich ganz viel Staatsversagen gefunden, auch Kontrolldefizite. Also die Steuerabteilung der Finanzministerien der Länder, die waren in den Jahren 2005 bis 2007 an einem Gesetz gegen Cum-Ex beschäftigt. Da haben die mitgewirkt. Mhm. Und die kamen nicht auf die Idee, mal zu überprüfen, ob ihre eigene Landesbank, die sie aus einer anderen Abteilung des Finanzministeriums heraus steuert, nicht genau diese Geschäfte macht. Sie haben es also mit wirklich schlechter Politik und Staatsversagen an dieser Stelle zu tun. Aber ich habe keinen Beleg für die These gefunden, dass es hier ein absichtliches Unterstützen der Banken gegeben hat.
Also es war Inkompetenz, sagen Sie. Es war keine heimische Strategie, es war einfach Inkompetenz der Akteure oder auch teilweise Desinteresse der Akteure.
Ja, und hinzu kommt Lobbyismus. Das zentrale Gesetz 2007, was den Cum-Ex-Handel, also diese kriminellen Geschäfte, noch zusätzlich angestoßen hat, kam direkt aus der Feder des Bankenverbandes. Auch das muss man dazu sagen. Wo ich aber einen Hinweis auf Ihre These finde, dass man auch Rücksicht nimmt, ist bei der Aufarbeitung der Skandale. Und da gibt es nämlich zwei ganz konkrete Hinweise. Zum einen bei der Warburg Bank, wo eben nach politischen Gesprächen das Finanzamt in Hamburg dann eine Rückforderung gegen die Warburg Bank, die die massiv in Schwierigkeiten gebracht hätte, naja, da wurde darauf verzichtet. Da kann man sagen, gibt es einen Ansatzpunkt für die These, dass man die Bank schonen wollte aufgrund von politischer Einflussnahme. Und das Zweite ist, dass bei den Cum-Cum-Geschäften, die ähnlich, aber nicht identisch zu den Cum-Ex-Geschäften sind, da gab es im November 2016 ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums, mit dem man praktisch den Banken freie Fahrt gegeben hat und die Finanzbehörden daran hindern wollte, diese Geschäfte aufzuarbeiten und Steuergelder zurückzufordern. Aber ich versuche da immer sehr, sehr hart an den Fakten zu bleiben, weil natürlich man auch aufpassen muss, dass man nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien nachläuft.
Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, es ist ja nicht nur diese Art, dass Sie sagen, okay, da wird es nicht richtig nachverfolgt, aber auch jetzt mit den ganzen Prozessen. Ich meine, wir haben jetzt, Sie haben die Warburg Bank erwähnt, die ist sehr prominent in den Medien jetzt drin. Die Frage ist aber die anderen Banken. Ich meine, WestLB, ich habe das nur gehört, ich bin jetzt da im ganz großen Stile und da scheint ja nicht irgendwie eine Verfolgung stattzufinden. Also das würde ja, sagen wir so, das würde nochmal dazu beitragen, dass man so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hat. Ja, aber ich, mein Schritt ist ja ehrlich, ich sage nach dem Motto, lasst uns lieber Banken ganz vom Staat fernhalten und die dann streng regulieren, da kommen wir noch gleich drauf. Weil irgendwie diese Vermengung scheinbar dazu führt, dass da ja zwei Interessen gleichzeitig da sind. Zum einen die Solvenz der eigenen Bank und zum anderen die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe als Steuereintreiber. Und das scheint ein Konflikt zu sein, der nicht immer einfach zu lösen ist. Lass mich so formulieren.
Wir haben keinen Beleg, dass hier differenziert worden ist zwischen privaten und öffentlichen Banken, sondern generell ist die Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung von Cum-Ex sehr spät losgegangen. Und zunächst hat man eine einzige Staatsanwältin da dran gesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben heute etwa 1000 Beschuldigte. Es geht um über 10 Milliarden Euro. Und 2013 war da zunächst eine Staatsanwältin dran. Inzwischen ist nach öffentlichem Druck, übrigens auch von Finanzwende, die Zahl auf 15 aufgestockt worden. Und jetzt gerade hat der Justizminister nochmal weitere 6 Staatsanwaltsstellen angekündigt. Auch zusätzliche 40 Ermittler wurden angekündigt, nachdem wir da Druck gemacht haben. Aber es gibt da offensichtlich ein Messen mit 2 Maßstäben. Bei Clankriminalität, Wohnungseinbrüchen etc. ruft man nach der ganzen Härte des Gesetzes. Und bei Finanzkriminalität ist der Staat einfach extrem schlecht aufgestellt und nimmt das irgendwie nicht so wichtig. Dabei wäre es jetzt ganz entscheidend bei Cum-Ex, dass da auch einzelne Leute hinter Gittern landen, als klares Zeichen, Kriminelles akzeptieren wir nicht und der Staat ist auch in der Lage, Finanzkriminalität zu bekämpfen. Denn sonst geht es ja immer weiter.
Richtig, da bin ich voll und ganz bei Ihnen, wobei ich dir die Frage aufwerfen würde, naja, wenn der Staat, wie gerade eben von Ihnen geschildert, teils Ignoranz, teils vielleicht ein bisschen mit, würde ich sagen, zwischen den Stühlen sitzen, nicht so richtig hart durchgegriffen hat, kann man natürlich auch argumentieren, als Täter, sage ich jetzt mal so, wenn ich den Hühnerstall offen lasse, dann ist natürlich die Frage, wenn Hühner verschwinden, bin ich dann nicht auch ein bisschen mitschuld, nicht? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die wahrscheinlich jetzt nicht vertiefen sollte, aber ich glaube, die Frage kann man auch aufwerfen. Ich bin mir ganz auf jeden Fall bei Ihnen, dass es nicht okay ist, was passiert ist.
Ich finde, die Frage ist berechtigt. Es muss auch Konsequenzen auf staatlicher Seite geben. Und ich finde es erschreckend, dass bei den Landesministern, die damals Verantwortung hatten für die Landesbanken, die Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben, bisher keiner in irgendeiner Weise da zu Konsequenzen genötigt wurde, auch nur öffentlich sich entschuldigt hat oder irgendwas. Und dass auch in den staatlichen Behörden auch bei Cum-Ex bisher keine wirklichen Konsequenzen gezogen worden sind. Das ärgert mich auch richtig. Trotzdem, um in dem Bild zu bleiben, wenn ich meine Wohnungstür offen lasse aus Versehen und jemand geht rein und holt meine Stereoanlage raus, dann ist es trotzdem Diebstahl, auch wenn ich die Tür offen halte.
Ja.
Und an der Stelle gibt es kein Vertun.
Ja, stimmt.
Es ist kriminell gewesen.
Da haben wir Konsens. Es gibt ja auch Länder, da kann man die Tür offen lassen und man kann davon ausgehen, dass keiner reingeht. Das ist natürlich noch ein besseres Umfeld. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt gesagt, okay, das ist jetzt die Vergangenheit und das sind in der Tat, das war Ihre Motivation.
Kleiner Einspruch, dass nichts Falsches hängen bleibt. Cum-Ex und diese Geschäfte sind leider nicht Vergangenheit. Und das ist das größte Ärgernis.
Aber sie finden auch heute nicht mehr statt, sie werden auch heute nicht mehr gemacht, die Geschäfte, oder?
Vorsicht. Die Geschichte der Transaktionen, der steuermotivierten Transaktionen, immer um den Stichtag herum, wo die Dividende ausgezahlt wird, die ist mindestens 40 Jahre alt und hat sich ständig verändert. Das sind wie Mutationen von Viren. Mit jeder Gesetzänderung.
Sie sagen im Prinzip, die sind so smart, die finden was Neues wieder.
Bis heute ist es so, dass das Bundesfinanzministerium nicht aktiv prüft, ob die Gesetze eingehalten werden, sondern immer erst, wenn Journalisten oder Whistleblower neue Hinweise hochspielen, fängt man an, sich mit den Fragen zu beschäftigen. Und das ist inakzeptabel. Ich erwarte, dass man bei Steuergesetzen überprüft, ob sie wirken.
Ich will mal verstehen. Sie sagen zu mir, ich habe also den Fall gehabt, dass da über Jahre lang die Hühner geklaut wurde vom Stall. Und jetzt habe ich ein Gesetz erlassen und habe gesagt, übrigens, wenn die Tür offen steht, heißt es trotzdem nicht, dass jemand reingehen darf und die Hühner klauen darf.
Nein, das ist anders. Wir haben die Tür zugemacht.
Ja, die Tür zugemacht, aber nicht zugeschlossen.
Exakt. Und es gibt vielleicht auch einen Zaun.
Trotzdem schauen wir aber nicht nach. Also Sie sagen im Prinzip, deswegen wirklich erschreckend, wenn es stimmt, was Sie sagen. Sie sagen im Prinzip, wir lassen es weiter zu und nur, wenn zufällig ein Passant vorbeikommt, der vielleicht Journalist ist und sieht, wie gerade ein Hühnerdieb unterwegs ist und dann sagt, da ist gerade ein Hühnerdieb, nur dann kommt die Polizei und schaut, dass da was ist und sonst schaut sie nicht. Da ist das, was Sie sagen.
Das ist es im Kern. Und ich will es nochmal kurz in der Historie klar machen. Also 2011 zum Jahresende wurde die Technik, wie Dividenden gezahlt werden und das bescheinigt wird, wurde geändert, sodass das technisch die damaligen Cum-Ex-Geschäfte nicht mehr möglich war. Gleichzeitig hat man aber die Cum-Cum-Geschäfte, eine etwas andere Form, einfach weiterlaufen lassen, obwohl man wusste, dass es sie gibt und hat nichts dagegen getan. Das fand dann erst auf öffentlichen Druck, auch vor dem Hintergrund des Untersuchungsausschusses zu Cum-Ex, im Jahr 2016 statt. Gleichzeitig liefen die Geschäfte, die später als Cum-Fake bezeichnet worden sind, mit den American Depository Receipts und Ähnliches, die ganze Zeit weiter. Und niemand hat nach der Geschichte mit Cum-Ex und Cum-Cum mal die Frage gestellt in den zuständigen Ministerien und Behörden, welche anderen ähnlichen Geschäfte gibt es? Wie sonst könnte man denn noch Kapitalertragssteuer erschleichen, die einem nicht zusteht? Und bis heute geht dieses Spiel weiter. Und obwohl man das in der Vergangenheit sehen kann, dass die entscheidenden Akteure immer neue Tricks gefunden haben. Na, und dieses Bild einer staatlichen Inaktivität gegen Finanzkriminalität, das regt mich massiv auf.
Ja, mich natürlich auch, weil ich natürlich zusagen muss jetzt, weil ich habe immer das Gefühl, dass Sie mit mir sehr gründlich sind. Also wissen Sie, wenn ich habe einen Vortrag erhalten in Belgien, habe es auch ordentlich versteuert und dann habe ich einen bösen Brief bekommen vom Finanzamt, ich hätte auch irgendwelche beheimlichten Kapitaleinkünfte aus Belgien, die versteuert hätte. Habe ich gemeint, ich habe das doch versteuert, aber gar kein Kapitaleinkommen, sondern ein Vortragseinkommen und dann war es alles ordentlich. Aber wenn ich überlege, der Ton des Schreibens, die Intensität der Untersuchung, dachte ich mir schon so, aber hallo. Und wenn ich natürlich auf der anderen Seite von Ihnen jetzt höre, Moment mal, da können aber Leute Millionen verdienen und da passiert das nicht, dann fühle ich mich natürlich als Steuerzahler auch nicht so richtig gut behandelt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und es ist ja auch wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass die Finanzverwaltung insgesamt in Deutschland nicht sinnvoll arbeiten würde, sondern wir stellen fest, dass dort an der Schnittstelle von Steuerexpertise und Finanzmarktexpertise der Staat es bisher nicht willens ist oder nicht in der Lage ist. Wahrscheinlich ist es eine Mischung, dafür zu sorgen, dass das Steuerrecht wirklich durchgesetzt wird, sondern er ist da gut, wo er es halt gut kapiert. Und deswegen war meine Forderung in den letzten Jahren immer, Expertise an dieser Stelle aufzubauen. Denn ich kann, genau wie Sie sagen, doch nicht dem Normalbürger zumuten, dass bei ihm haarklein nachgehakt wird, wenn dann auf der anderen Seite Millionen und teilweise Milliarden rausfließen.
Ich möchte noch mal ein bisschen weiterkommen, weil ich sage, naja gut, jetzt schauen wir uns das Finanzsystem an. Und Sie haben so gesagt, ja, wir haben ja vor allem ein Problem gehabt mit den Landesbanken. Da wäre meine erste Frage, warum haben wir überhaupt staatliche Banken noch? Ich meine, wäre es nicht vernünftiger, wir hätten keine staatlichen Banken mehr, dann hätten wir schon mal den Interessenskonflikt nicht mehr, dann wären die Fronten geklärt. Wäre es nicht vernünftiger zu sagen, der Staat sollte kein Bankgeschäft betreiben?
Also es ist nicht so, dass das Hauptproblem die Landesbanken sind. Das ist etwa hälftig Landesbanken und private Banken, was die Kosten für den deutschen Steuerzahler betreffen. Und natürlich sind auch viele üble Skandale bei privaten Banken gelaufen. So, und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so sehr die Eigentümerfrage, die entscheidend ist, sondern es ist jeweils die interne Governance. Werden Regeln durchgesetzt? Stimmen die Anreize? Wird kriminelles Verhalten sanktioniert? Oder wird es sogar noch befördert, weil man eben stolz ist, wenn da die Gewinne fließen? Ich glaube, die Frage ist, ob von der staatlichen Seite eine sinnvolle Steuerung vorgenommen wird und ob man sich da eben eines rigorosen Controlling bedient. Ich glaube, es braucht und es kann sinnvoll sein, dass man sicherstellt, dass in der Fläche Finanzdienstleistungen vorgehalten werden. Wir können aus manchen Ländern, wo es eben keine so starke genossenschaftliche und Sparkassen, also öffentlich-rechtliche Struktur gibt, feststellen, dass es eine sehr starke Konzentration auf wenige Finanzzentren gibt. Und ich glaube, dass es eine Stärke von Deutschland ist, dass eben auch irgendwo in der Provinz, in irgendeinem Seitental, sie einen Weltmarktführer, einen bestimmten Spezialprodukt finden in Deutschland, in der Realwirtschaft. Und das hat auch damit zu tun, dass der auch Ansprechpartner bei sich zunächst mal finden kann, bis zu einer bestimmten Größe, bis er dann ein interessanter Kunde für Deutsche Bank und andere wird. Und deswegen würde ich nicht sagen, wir sollten das Kind im Bade ausschütten. Aber ich glaube, der öffentlich-rechtliche Sektor ist viel zu groß geworden. Und es fehlt eine klare Vorgabe, warum es ihn braucht, auch eine Rechtfertigungspflicht. Da wird immer gesagt, wir sind gemeinwohlorientiert. Und dann stelle ich die Frage, ja, aber woher sehe ich das eigentlich? Wenn ihr mal Gemeinwohl mir klar definieren würde, sagen, welche Ziele ihr habt und mir am Jahresende dann Rechenschaft geben würdet, wie ihr diese Ziele erreicht habt, dann könnte ich mit öffentlichen Banken sehr viel anfangen. Wenn die aber dasselbe machen wie die anderen, nur ein bisschen schlechter und noch mit ein bisschen besseren Vergütungen bei geringerem Risiko für die Vorstände, dann bin ich nicht bei einem öffentlichen Bankensektor dabei. So, und das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Frage. Und deswegen war mir diese Strukturkorrektur bei den Landesbanken so wichtig. Landesbanken können manchmal im Strukturwandel auch segensreich wirken, weil sie eine langfristige Perspektive einnehmen. Aber das heißt eben, es muss klare Vorgaben geben, was sie tun. Und es muss ein super klares Controlling geben, das sicherstellt, dass die Landesbank bei ihrem Auftrag bleibt und sich nicht dann in andere Geschäftsmodelle rein. Warum musste eine Bayern LB plötzlich irgendwie eine österreichische Bank kaufen? Warum hat denn eine sächsische Landesbank Zweckgesellschaften in Irland? Das sind die entscheidenden Fragen.
Nur noch, wobei gerade was das Thema der regionalen Banken betrifft, sind wir beide ganz stark in einer Meinung. Ich hatte vor einigen Monaten Professor Richard Werner hier auch im Podcast und er hat sehr stark dafür ausgesprochen, für dieses lokale regionale Bankensystem, Sparkassen, aber eben auch Raiffeisenbanken, Volksbanken. Das heißt, es gibt natürlich lokale Strukturen, lokal verankert, die auch viel besser den Unternehmer verstehen, eigentlich auch die besseren Partner sind für solche Firmen, diese kleinen Champions, von denen Sie gesprochen haben. Sie haben gesagt gehabt auch nach dem Motto, ja, wir sollten eigentlich höhere Eigenkapitalquoten haben. Und da frage ich mich einfach, ja, wo ist das Problem? Man könnte einfach hingehen und sagen, wir machen eine bestimmte Eigenkapitalquote von der Bilanzsumme verpflichtend. Ist das zu naiv, in die Richtung zu denken? Oder warum solche Gedanken nicht gangbar mit der Politik?
Also das finde ich genau den richtigen Ansatz. Ich habe mich immer für eine Leverage Ratio, also eine ungewichtete Eigenkapitalquote, Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ausgesprochen, weil ich glaube, dass bei diesen Risikogewichten man immer falsch liegt. Man schaut zurück, wo frühere Risiken waren und erkennt deswegen nicht, wo nach vorne die Risiken sind. Und das einzige Vernünftige ist einfach ein ausreichender Gesamtpuffer für das Geschäftsmodell. Meine Forderung war immer mindestens 10%. Damit sind wir immer noch deutlich unter dem, was realwirtschaftliche Unternehmen im Durchschnitt haben. Die sind eher bei 20-30%. Aber wenn wir in der Historie uns das angucken, die meisten Verluste, die Banken in Finanzkrisen hatten, hätte man mit einem Kapitalpuffer von 10% abpuffern können. Und das, meine ich, muss für die Zukunft die Aufgabe sein, den Steuerzahler davor zu schützen, dass er Verluste aus dem Bankgeschäft übernehmen muss. Und Ja, ich erinnere mich aber an die massive Lobbyarbeit der Bankenverbände genau gegen diese Leverage Ratio. Und es ist dann Jahre nach der Bankenkrise endlich gelungen, eine 3% Mindestregel einzuführen. Aber im Verhältnis zu dem, was man eigentlich bräuchte, ist das natürlich eigentlich Peanuts.
Aber es gibt natürlich in meiner Wahrnehmung, zumindest in einigen Ländern, schon eine Kollusion zwischen Politikern und Bankern. Ich nehme mal USA, aber wenn wir nicht über Deutschland sprechen. USA als Beispiel, nachdem China in den Weltmarkt eingetreten ist, der Wettbewerb zunahm, es anstrengender wurde, die Einkommen stagnierten über lange Zeit, da hat die Politik doch auch gerne darauf gesetzt, Wohlstandsillusionen zu schaffen, indem man eben den Leuten ermöglicht, einen Kredit aufzunehmen, ein Haus zu kaufen etc. Also eigentlich hat die Politik doch über Jahrzehnte eigentlich Verschuldung und Finanzialisierung gefördert, um eigentlich stagnierende Einkommen ein bisschen zu kaschieren, zumindest im angelsächsischen Raum. Ist es nicht deshalb auch so, dass letztlich die Politik eigentlich auch am Tropf des billigen Geldes der Banken hängt?
Ja, da gibt es häufig so eine Vorstellung von der Interessenübereinstimmung. Wie oft habe ich so das gehört von unserer Deutsche Bank, unsere Banken, unser Finanzstandort? Und da stelle ich halt da ganz nüchtern die Frage, wer sind eigentlich die Eigentümer der Deutschen Bank? Mehrheitlich sind es, wenn ich das richtig zusammenzähle, keine deutschen Staatsbürger. Und ganz viel von dem Geschäft findet in London statt und in New York und so. Und da finde ich, muss man sich klar machen, was ist das Interesse des Bürgers und der Bürgerin? Und das ist das, was für mich als Abgeordneter Leitschnur war. Nicht, wo ist eine vermeintliche Interessenübereinstimmung? Und ich habe mich da versucht, nicht einkaufen zu lassen von dieser Stimmung, weil ich glaube, ja, es gibt ein Interesse, dass es gute Finanzdienstleistungen gibt, dass es auch einen leistungsfähigen Finanzsektor gibt. Sonst hat man Investitionsruinen, weil es keine Kredite gibt und so weiter. Ja, das ist wichtig. Aber gleichzeitig muss man sich auch davor schützen, dass man ständig dieses Geschäftsmodell hat. In guten Zeiten werden Gewinne gemacht und privat vereinnahmt im Finanzsektor. Und in schlechten Zeiten hält man die Hand auf beim Staat, bei der Zentralbank, beim Finanzministerium, wo auch immer. Und das ist ein unfaires Geschäftsmodell zulasten von Bürgerinnen und Bürgern. Und da will ich nicht mitmachen.
Aber es genügt ja nicht. Ich glaube, es ist ja auch die Voraussetzung, dass jetzt nicht nur wir zwei uns über das Thema unterhalten, sondern dass es ein viel breiteres Thema ist. Ist nicht die Voraussetzung, wenn wir die Politik verändern wollen, dass wir die Bürger besser aufklären, die Bürger mobilisieren durch Erkenntnisgewinn?
Also mehr Bildung hat noch nie geschadet. Ich finde schon, ja, da gibt es ein Defizit. Auf der anderen Seite stelle ich halt fest, dass wir es den Menschen auch unnötig kompliziert machen. Ich habe in Bürgergesprächen sehr viele Menschen erlebt, die mir gesagt haben, ich will ja was tun, aber ich habe den Eindruck, ich finde keine vernünftigen Ansprechpartner. Und deswegen sind zwei zentrale Forderungen, die ich versuche voranzutreiben, auch jetzt mit Finanzwende, die wir versuchen voranzutreiben, zum einen eben eine Finanzberatung, die wirklich unabhängig ist und nicht einen Interessenkonflikt hat mit den Produktanbietern. Heute ist es ja so, man zahlt die Beratung implizit dadurch, dass, wenn Produkte verkauft werden, der Berater dann von dem Produktanbieter Geld bekommt, die Provision. Und deswegen werden immer wieder genau die Produkte in den Markt gedrückt, die gut für die Anbieter sind, aber schlecht für die Kunden. Und das sind häufig kompliziertere Produkte. Und sobald wir eine gute Infrastruktur, einen guten Markt für qualitativ hochwertige, unabhängige Finanzberatung hätten, wäre, glaube ich, auch die Abscheu der Menschen gegen dieses Thema vielleicht nicht mehr ganz so groß, weil sie wissen, da ist jemand, der so wie der Rechtsanwalt oder der Steuerberater nur in meinem Interesse mich berät. Und das Zweite ist, dass man einfachere Wege bei der Altersvorsorge machen kann. Ich finde das Modell in Schweden, wo eben, wenn man nichts tut, einfach ein Teil des Gehaltes für die kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird. Das ist so viel einfacher, es hat so viel weniger Kosten, es bringt bessere Rendite als die deutschen Riester-Produkte. Warum machen wir es den Menschen denn nicht einfacher, damit sie sinnvoll in Aktien auch investieren können und dann nicht auf irgendwie Robin Hood und Trade Republic reinfallen mit der Meinung, man müsse irgendwie Daytrader werden, sondern die meisten Leute wollen doch eine sinnvolle langfristige Altersvorsorge machen, sich wenig darum kümmern, gut beraten sein, niedrige Kosten. So und so müssen wir den Finanzmarkt aufstellen. Das, finde ich, lässt sich machen. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo es besser läuft.
Woran scheitert das ganz konkret?
Naja, das sehen Sie im jetzigen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Da steht drin, Riester soll irgendwie reformiert werden. gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft. Das heißt, schon in den Koalitionsverhandlungen hat es der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft geschafft, sicherzustellen, dass nicht gegen seine Interessen Riester reformiert wird. Das heißt, man schaut stärker auf die Anbieterseite als auf das, was Bürgerinnen und Bürger wollen. Und solange so Finanzmarktpolitik gemacht wird, brauchen wir uns nicht wundern, dass die Ergebnisse grottig sind. Solange der Scheinwerfer auf Finanzmarktthemen ist, öffentliche Berichterstattung und so, werden gute Vorschläge gemacht, geht die Diskussion in die richtige Richtung. Und in dem Moment, wo das öffentliche Interesse sich abwendet und es wieder um andere Themen geht und die Experten unter sich sind, schaffen es die vielen hundert bezahlten Finanzlobbyisten, die Sache wieder so zu drehen, dass es für die Anbieterseite gut ist. Wir haben uns das ja mal angeguckt von Finanzwende aus und haben festgestellt, über 1500 Finanzlobbyisten sind in Deutschland tätig mit einem Jahresbudget von über 200 Millionen Euro. Und bei vielen Beratungen zu Gesetzen ist das Verhältnis von Stellungnahmen zwischen der Finanzlobby und unabhängiger Seite 9:1. Kann da irgendwas an wundern? Also ich meine, das ist die Realität und deswegen versuchen wir, dieses Gegengewicht dazu zu machen.
Ich muss natürlich schon fragen, ich meine, jetzt haben wir ja einen Ausblick auf Schwarz-Grün im Herbst und ich höre, die Grünen haben ja auch zum Beispiel die Idee eines Staatsfonds mit aufgegriffen, die ich übrigens, das wissen meine Hörer, ich finde sowas im Prinzip positiv, weil ich gerne unser Geld Ausland diversifiziert anlegen würde nach norwegischem Vorbild. Ja. Aber bei den Grünen ist dann sofort drin nach dem Motto, ja, gesellschaftlich sinnvolle Projekte und so weiter und so fort. Also kommen wir dann quasi aus den Fängen der Finanz- und Versicherungslobby, kommen wir dann in die Fänge derjenigen, die das Geld dann ethisch, sozial, ökologisch korrekt anlegen wollen und das Ergebnis ist genau dasselbe, eine schlechte Rendite?
Na, also da würde ich jetzt mal sagen, die Diskussion, die haben wir eigentlich hinter uns gelassen, Herr Stelter. Die Untersuchungen zeigen uns, dass die Berücksichtigung von ökologischen und ethischen, sozialen und auch Governance-Kriterien letztlich mindestens eine gleich gute, wenn nicht eine bessere Rendite bringt. Weil ein Unternehmen, was sich insgesamt über die Wirkungen seines Geschäftsmodells klar ist, auch insgesamt besser geführt ist und man manchen blöden Fehler dabei vermeidet. Also ich finde, man muss da ganz klar trennen. Und da ist ja die Konstruktion in Norwegen, das ist ja nicht irgendwie das Parlament und der Finanzminister, die das Geld anlegen, sondern die machen ein paar allgemeine Kriterien und dann ist das eine Abteilung der Notenbank, die völlig unabhängig ist. Und das Tagesgeschäft in der Entscheidung, ähnlich wie die geldpolitischen Entscheidungen, ist dann der politischen Einflussnahme entzogen. Ich halte das für genau richtig. Was anderes ist die Diskussion jetzt mit dem Transformationsfonds, wo ich argumentiert habe, wenn der Staat in einer Wirtschaftskrise schon mit Milliarden in Unternehmen reingeht, dann soll er bitte als Eigentümer auch eine klare Perspektive haben, was er eigentlich vorhat. Und nicht sozusagen sich völlig ziellos als Eigentümer bewegen. Ich habe das bei der Commerzbank gesehen und das Desaster ist ja krass, wenn man sich den Commerzbankkurs anguckt. Wir werden Milliarden als Steuerzahler damit verlieren, weil der Staat mit zu hohem Preis eingestiegen ist und als Eigentümer nie wusste, wann er eigentlich aussteigen will und keine Vorstellung hatte, was will er eigentlich mit dieser Unternehmensbeteiligung. Und genau dasselbe droht jetzt bei TUI und Lufthansa und so zu passieren. Deswegen ist mein Punkt, wenn es darum geht, Geld für Bürgerinnen und Bürger anzulegen, dann muss man das Management dieses Geldes über eine Ausschreibung beauftragen oder eine Notenbank oder eine Rentenversicherung weit ab vom politischen Tagesgeschäft aufstellen und ein exzellentes Controlling etablieren, damit da keine miesen Sachen gemacht werden. Ich habe da ein großes Misstrauen dagegen, dass Politiker natürlich in Krisenzeiten mal schnell auch die einen oder anderen Töpfe verwechseln können. Das muss man hart trennen. Auf der anderen Seite, dort, wo der Staat Geld in die Hand nimmt, erwarte ich von ihm dasselbe wie von jedem anderen Eigentümer auch, dass er nämlich seiner Verantwortung gerecht wird und für das Unternehmen, wo er investiert ist, irgendwelche Ziele hat. Und wenn die Bundesregierung Nachhaltigkeitsziele hat und bei einer Fluggesellschaft beteiligt ist, stellt sich schon die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Und dann würde ich sagen, ist es nicht die Aufgabe des Wirtschaftsministers zu sagen, welche Maschinen sollen wir kaufen. Aber es könnte die Aufgabe des Wirtschaftsministeriums sein, vom Management eine strategische Planung anzufordern, wie man dann auch in einer Welt, in der das Paris-Abkommen funktioniert, die CO2-Preise steigen, als Fluggesellschaft noch ein Geschäftsmodell hat.
Da bin ich voll dabei, wobei dazu sagen muss, wenn die Lufthansa angesichts des Klimavertrages nicht selber auf die Idee kommt, diese Planung zu machen, hat es natürlich dann noch viel größeres Problem. Aber wir haben da Konsens. Man sollte natürlich richtig agieren, man sollte konsistent agieren. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage nochmal nach den Bürgern. Sie haben gesagt, die Bürger sollten unabhängige Beratung bekommen. Was können wir denn noch machen, um den Bürgern auf der Straße zu helfen, zum einen mit ihrem Geld besser umzugehen und zum anderen sie dafür zu gewinnen, uns alle dabei zu unterstützen, eben zu einer besseren Politik zu führen?
Meine Bitte an alle ist schon, sich einzumischen politisch und sich nicht von der Komplexität, die manchmal künstlich erzeugt wird, abschrecken zu lassen und sich nicht davor den falschen Karren spannen zu lassen. Ich fand das jetzt sehr spannend, diese Diskussion um Trade Republic und Robin Hood und so, wenn man sich eben klar macht, dass Robin Hood die Daten an die Hochfrequenzhändler weiterverkauft.
Aber 15 Minuten bevor der Deal gemacht wird, damit die damit Geld verdienen können. Das ist entscheidend.
Genau. So, und da wird sozusagen die Kleinanlegerrevolution ausgerufen. Wir zeigen es jetzt den Hedgefonds und im Endeffekt gewinnen andere große Player am Finanzmarkt. Ich kann nur jedem sagen, informier dich. Versuch, unabhängige Quellen der Information zu finden. Am Finanzmarkt wirst du sonst sehr leicht ausgetrickst. Und meine Bitte ist auch, zumindest an diejenigen, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, wirkt mit, dass wir das ändern können. Ich finde, aus den bisherigen Skandalen ist ja viel zu wenig entstanden. Also seit ich mich mit Finanzmarktthemen beschäftige, ist praktisch jedes Jahr eine Gruppe von zehntausenden Menschen so richtig übel
reingefallen.
In die Sackgasse gelaufen, reingefallen, über den Tisch gezogen. Und ich merke von diesen Menschen so wenig im politischen Raum. Warum wehren die sich nicht dagegen? Ich glaube, wir müssen auch manche Finanzthemen aus der Tabuzone holen. Der Wirecard-Anleger, der da Geld verloren hat, ist nicht der Doofe, in dem Sinn, dass er es doch hätte wissen können. Wenn der Wirtschaftsprüfer es nicht merkt, der hochbezahlte Profi, dann kann ich es dem Kleinanleger nicht vorwerfen, dass er es nicht verstanden hat. Und ähnlich gilt es auch bei dem Thema Überschuldung. Viele Leute kommen unverschuldet in eine finanziell prekäre Situation rein. Und wir tun in unserem Land so, als seien das alles irgendwie blöde Zocker, die nur Party gemacht hätten und Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und ich wünsche mir da, dass wir eine vernünftigere Diskussion darüber führen, wer eigentlich jeweils Verantwortung trägt und was man auch als Kunde wissen kann und nicht. Ich kann als Kunde, wenn ich in ein Restaurant gehe, kann ich mir angucken, ob das gut riecht. Also kann ich testen, ob das gut riecht. Ich kann anschauen, ob alles sauber ist, was ich sehe. Aber ob in der Küche irgendwo Salmonellen sind, kann ich nicht sehen. Dafür braucht es die Gewerbeaufsicht. Und genau diese Aufgabenteilung braucht es am Finanzmarkt. Es gibt einen Teil, den muss die staatliche Aufsicht machen. Und es gibt Sachen, die können Bürgerinnen und Bürger machen. Wir müssen aber genau trennen und nicht den Leuten vorwerfen, wenn sie eine Salmonellenvergiftung haben. Das konnten sie nicht erkennen. Und das ist bei ganz vielen Finanzskandalen der letzten Zeit so, wo in unserem Land viele, auch in der Elite, auf die angeblichen Zocker runtergeguckt haben, die gar keine waren.
Vor allem deshalb, weil viele von unserer Elite ja stolz darauf sind, ihr Geld auf ein Sparbuch anzulegen, das vielleicht auch noch hinzukommt. Generell sollten wir natürlich an der Kompetenz arbeiten. Lieber Herr Schick, wir können das, wenn Sie Lust haben, gerne mal fortsetzen und vertiefen zum anderen Mal.
Ja, sehr gerne.
Auf jeden Fall will ich Ihnen für heute ganz, ganz herzlich danken für das spannende Gespräch und ja, vielleicht nochmal ein andermal, würde mich sehr freuen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Soweit mein BTO Refresh mit Gerhard Schick. Ich hoffe, Sie fanden es ebenso aktuell, relevant und interessant wie ich. Ich freue mich, Sie am kommenden Sonntag zu einer neuen Ausgabe von BTO begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.